Wir sind dran, uns mit messianischer Prophetie zu beschäftigen. Das heißt, mit Prophetie auf das Kommen des Erlösers hin. Wir hatten begonnen in 1. Mose mit der ersten Verheißung nach dem Fall, dass ein Nachkomme von Eva kommen würde, der die Macht des Bösen vernichten würde und dabei eine Todeswunde erleiden sollte. Also Erlösung durch den Tod. Das war von Anfang an klar. Auch war es klar, der Erlöser wird ein Mensch sein. Der Same der Frau. Dann haben wir gesehen, wie die Prophetie zunehmend detaillierter wurde. Nach der Sintflut haben wir gesehen, dass von den drei Teilen der Menschheit, die durch die drei Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet, gebildet werden sollte, da erwählte Gott die Linie von Sem. Da war klar, nach der Flut, der Messias würde ein Semit sein. Und dann kam die Erwählung Abrahams aus dieser Linie von Sem, dem verheißen wurde, dass das auserwählte Volk von ihm abstammen sollte und dass über ihn, über seinen Samen, der Messias kommen sollte. Aber da war ja nicht klar zunächst, aus welcher Linie weiter, denn von Abraham stammte nicht nur das Volk Israel ab, sondern über Ismael auch die ismaelitischen Araber. Aus dieser Linie sollte ja später dann Muhammad kommen und aus dieser Linie stammt auch der Islam. Aber 1. Mose 17 hat dann klargestellt, Gott erwählt nicht Ismael, sondern Isaak, also den Sohn von Abraham und Sarah. Ja, und so waren die anderen, eben diese ismaelitischen Stämme, damit, was die Verheißung anbetrifft, auf die Seite gestellt. Und jetzt gehen wir weiter, nachdem wir letztes Mal noch diese Bestätigung in 1. Mose 22 gesehen haben, dass der Messias eben nicht nur von Abraham abstammen sollte, sondern dass er schließlich auf einem Hügel bei Jerusalem sterben sollte als Opfer. Das hatten wir letztes Mal noch gesehen. Das hat sich ja darin erfüllt, dass der Herr Jesus effektiv auf dem Nachbarhügel des Berges Moria 2000 Jahre nach Abraham schließlich den Opfertod erlitten hat. Jetzt kommen wir zu 1. Mose 26, wo Gott bestätigt, direkt nun Isaak gegenüber, dass die messianische Linie über ihn gehen sollte. Liest jemand 1. Mose 26, 1 bis 5?
Es kam aber eine Hungersnot in das Land, nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gerar zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleib in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich all diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und ich will deinem Samen das ganze Land geben, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat, so wohnte Isaak in Gerar.
Ja, also so wird hier die Verheißung des Messias, so wie Gott das einst an Abraham gerichtet hatte, nun an Isaak bestätigt. Und zwar auch mit dieser klaren Aussage, dass in seinem Samen die Völker alle, alle Nationen der Erde, gesegnet werden sollten. Der Messias also als Segen nicht nur für Israel, sondern letztlich für die ganze Welt. Und damit kombiniert war auch die Landverheißung nochmals. Also Isaaks Nachkommenschaft sollte das Land bekommen. In welchem Vers?
Vers 3 schon.
Ja, Vers 3. Halte dich auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen werde ich alle diese Länder geben. Nun, da im Zusammenhang, wo war Isaak?
In Gera.
Jawohl. Und das gehörte quasi zum Land der Philister. Das Land der Philister liegt wo?
Gazastreifen.
Und das und Gebiete darum herum. Und darum hat natürlich dieser Ausspruch schon eine ganz besondere Note. Dass also im Philisterland wird diese Verheißung gegeben, dass eben das Land Kanaan und auch das Land der Philister letztlich Israel gehören sollte. Also hier haben wir eine Aussage, die natürlich weltpolitischen Zündstoff enthält. Dass also letztlich auch der Gazastreifen Israel zugesprochen ist. Ja, vielleicht noch für diejenigen, die früher nicht da waren, die einfach heute da sind. Wenn es heißt hier in Vers 4, und in deinem Samen, wie ist das in anderen Übersetzungen wiedergegeben? In deinem Nachkommen, ja? Oder steht manchmal auch in deiner Nachkommenschaft? Nein. Also in deinem Nachkommen. Es ist so, das hebräische Wort Sera, das gibt es nur im Singular. Also es heißt Same und damit auch Nachkomme, aber auch es kann auch gebraucht werden mit einer Pluralbedeutung Nachkommenschaft, die also die Vielzahl von Nachkommen beinhaltet. Aber insbesondere, wenn es darum geht, um den verheißenen Segen in deinem Sera, werden gesegnet werden alle Nationen der Erde, das deutet ganz speziell auf den Messias hin. Und zwar haben wir das schon letztes Mal gefunden, als wir Galater 3 aufgeschlagen hatten. Können wir das ganz kurz aufschlagen? Da wird nämlich zitiert aus Erste Mose 22. Also was wir letztes Mal gesehen haben, die Verheißung, dass eben von Abrahams Samen der Messias herkommen soll. 3, Vers 16, liest das jemand?
Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht
nicht. Oder wörtlich jetzt seinem Samen, ja?
Und seinem Samen. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus.
Jawohl. Also wörtlich jedes Mal Same und seinem Samen. Er sagt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, welcher Christus ist. Also da wird neutestamentlich ganz klar die messianische Bedeutung dieser Aussage in 1. Mose 22, 18 erklärt. Und das können wir jetzt hier übertragen, wenn es eben in Kapitel 26, 4 heißt, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Nun, durch die Erwählung von Isaak gehen wir noch weiter zu der Verheißung in Kapitel 26, Vers 24. Da war Isaak gerade in Beersheba. Liest jemand dort? Also ganz in der Südgegend beim Anfang der Negev-Wüste.
Der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren um meines Knechtes Abraham willen.
Ja, und dann als Dank baut Isaak
Und der baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen.
Jawohl. Also auch da, die Segenslinie über Isaak wird hier nochmals bestätigt. Jetzt stellt sich nun die Frage, aber wie geht sie weiter? Denn Isaak hatte ja zwei Söhne. Nämlich Jakob und Esau. Aber diese Frage war eigentlich schon geklärt in Kapitel 25. Es war ja so, 20 Jahre lang war das Ehepaar kinderlos. Also ganz ähnlich so, wie es ging bei Abraham und Sarah. Die mussten ja warten von der Verheißung Gottes, dass sie Nachkommen bekommen werden, bis Isaak dann schließlich doch kam. Da vergingen wie viele Jahre? Wie?
Da war er schon weit über 100, Abraham.
Nein, Abraham war 100-jährig.
Ja.
Ja. Also, und er kam ins Land mit 75. Gut, und die Verheißung war natürlich noch früher gegeben, bereits in Ur in Chaldea. Also über 25 Jahre mussten sie warten. Und nun bei Isaak 20 Jahre Unfruchtbarkeit. Isaak hatte gebetet für seine Frau. Er ging nicht zum Gynäkologe. Den gab es ja auch gar nicht. Aber das ist noch interessant, oder? 1. Mose 25, 21. Liest jemand vor?
Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten. Und seine Frau Rebekka wurde schwanger.
Jawohl, jetzt gehen wir gleich weiter.
Und die Kinder schließen sich in ihren Schoß. Da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.
Ja, also Rebekka wurde schließlich schwanger mit Zwillingen. Also 20 Jahre kam kein Kind, dann kamen zwei. Und vor der Geburt wusste sie schon, aus diesen beiden Kindern werden schließlich zwei Völker entstehen. Aber der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und schließlich kamen die, in den weiteren Versen wird das beschrieben, kamen die Kinder auf die Welt. Esau war der Erstgeborene, er kam zuerst heraus. Dann Jakob. Und damit war klar, also Jakob wird die erwählte Linie sein. Der Jüngere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Übrigens bekam dann Esau den Namen Esau. Aus welchem Grund?
Wegen seiner rötlichen Haare.
Waren die Haare wirklich rötlich?
Steht
ja, lesen wir im Moment 24 und 25. Wer liest?
Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel. Man gab ihm den Namen Esau.
Jawohl. Und dann kommt Jakob. Ja, also das rötlich bezieht sich eigentlich nicht auf die Haare, denn das ist ja ungewöhnlich. Bei den nahöstlichen Völkern findet man das Gen mit den roten Haaren nicht. Sondern dieses Gen blieb erhalten über die Linie der Japhetiten. Gomer ist ja der Stammvater der Germanen und Kelten, 1. Mose 10, ein Nachkomme von, ein Sohn von Japhet. Über diese Linie kamen die Germanen und Kelten und dort hat sich das Gen mit den roten Haaren erhalten. Aber das finden wir bei den anderen Völkern nicht. Und wir haben das ja später auch bei David. In 1. Samuel 16 heißt es, er war rötlich. Aber das bezieht sich auf die Haut. Das heißt, sie war gut durchblutet. Oder? Oft kommen Kinder blau auf die Welt. Aber Esau war, war rot. Das heißt, er hatte garantiert kein POS oder ADS, kein Sauerstoffmangel bei der Geburt. Denn war eben rötlich. Und was auch noch ungewöhnlich war, diese Behaarung am Körper. Ja, und dann das mit dem Rot ist aber interessant, weil später bekommt er den Namen Rot, Edom. Da wird die Geschichte erzählt mit dem Linsengericht. Können wir das kurz lesen, Vers 24 und folgende?
29.
Ja, aber des Zusammenhangs wegen 27. Liest jemand vor?
Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, den Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Einst kochte Jakob ein Gericht, da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob: Lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom.
Jawohl, und Edom heißt Rot. Ist also verwandt mit, oder ist eine Anspielung erstens mal auf die Geburt, eben wo er ausgesprochen rötlich war am Körper, Vers 25. Und dann diese Vorliebe für die roten Linsen. Es gibt ja verschiedene Linsenarten. Das war also die rote Linse, die er so liebte. Und das brachte ihm dann diesen Namen Edom ein. Nun, ich habe das durchlesen wollen, weil das spätere Land, das dann Esau und seine Nachkommen besiedelten, das ist das Land Edom. Wo liegt das heute? Nein? Nicht so weit unten. Ja, und zwar wo in Jordanien? Südjordanien, ja. Das ist dieses Hochplateau. Und diese Berge sind charakterisiert durch welche Farbe? Rot. Ganz rote Berge. Das ist Land Edom. Und darum hat also dieser Name hat mehrere Bedeutungen. Eben in Anspielung an den gesunden Jungen. Dann seine Vorliebe für Linsen, die ihm so wertvoll waren, dass er bereit war, das Erstgeburtsrecht zu verachten. Für ihn war der momentane, jetzige Genuss war wichtig, nicht das, was morgen kommt. Er hat dann auch argumentiert, was soll mein Erstgeburtsrecht, ich werde sowieso sterben. Also mit dem Tod ist sowieso alles aus, was soll ich da, eine Verheißung, die sowieso erst für die Zukunft von Bedeutung sein wird. Also, diese Vorliebe für die roten Linsen war eben gleichzeitig auch die Verachtung der messianischen Verheißung. Das war für ihn. Was soll das? Hauptsache ein momentaner Genuss. Aber was soll da messianische Verheißung für die Zukunft und zukünftiger Segen? Und so drückt dieser Name Edom eben auch die Verachtung der Versprechen Gottes im Blick auf den Messias aus. Und später eben bewohnte er und seine Nachkommen dieses rote Gebirgsland von Südjordanien. Dieses Gebiet wird übrigens in der Bibel später auch noch wie genannt? Das Gebirge? Seir. Und weiß jemand, was Seir heißt? Nein? Rau oder haarig? Also wörtlich haarig, aber dann die sekundäre Bedeutung ist eben rau. Und weil das eine sehr wilde Gegend ist, dieses Hochplateau, übrigens das ist der Ort mit der Stadt Petra, diese berühmte Felsenstadt, die erst im 19. Jahrhundert wieder entdeckt worden ist, weil sie so versteckt war in den Bergen Südjordaniens. Also dieses wilde Gebiet wird Seir genannt. Aber es ist im Prinzip das Wort, eine Anspielung eben auf diese Behaarung von Esau bei seiner Geburt, nach seiner Geburt, am ganzen Leib wie ein härener Mantel. Also auch da wieder ein Wortspiel. Gut, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, so ist klar. Die Linie wird nicht über die Edomiter gehen, sondern über Jakob. Wir sehen dann, Isaak segnete seinen Sohn Jakob und übergab ihm den messianischen Segen. In Kapitel 27, Vers 27 bis 29. Und zwar war das Ganze sehr traurig. Jakob hatte ja von seinem älteren Bruder das Erstgeburtsrecht abgekauft durch dieses Linsengericht. Also Esau ist ja sofort auf diesen Deal eingestiegen. Aber später, als es dann darum ging, dass Isaak diesen messianischen Segen auf einen der Söhne geben würde, da war sich Jakob doch nicht so sicher, ob er den bekommt. Und hat seinen Vater betrogen, indem er sich ausgegeben hatte gegenüber seinem blinden Vater, dass er Esau sei. Und im Meinen, es sei Esau, hat Isaak ihm den messianischen Segen erteilt. Also liest jemand 27, ab Vers 27.
Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein Gefühle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen auf die Füße fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füße fallen. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet sei, wer dich segnet.
Jawohl. Ja, was wäre geschehen, wenn Jakob seinen Vater nicht betrogen hätte?
Hätte es vielleicht einen anderen Weg gegeben, die Gott geheilt hätte.
Also garantiert. Denn Gott hat es ja von Anfang an vorausgesagt, es wird so kommen, dass der Jüngere wird den messianischen Segen haben und wird zur führenden Nation werden. Also, es ist zustande gekommen durch diesen Betrug, aber Gott hat Jakobs Betrug nicht gebraucht. Und gerade wegen dieses Betruges musste dann Jakob fliehen. Er sah von da an seine Mutter nie mehr, die ihm ja diesen falschen Rat gegeben hat, den Vater zu betrügen. Er sah sie nie mehr. Als er später zurückkam, war die Mutter tot. Also alle haben viel leiden müssen durch ihr falsches Handeln. Aber das wäre sowieso eben so gekommen, dass Jakob den Segen erhalten hätte. Jetzt schauen wir noch ganz kurz. Esau wollte dann auch einen Segen haben. Und was blieb für ihn? Vers 39 bis 40.
Da antwortete Isaak, sein Vater, und sprach zu ihm: Siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein, und fern vom Tau des Himmels von oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder dienen. Es wird aber geschehen, wenn du dich befreien kannst, wirst du sein Joch von deinem Hals reißen.
Jawohl. Also, da wird eigentlich schon angedeutet, wo Esau wohnen wird. Dieses trockene, unwirtliche Gebiet von Südjordanien wird hier beschrieben, fern von der Fettigkeit der Erde, ohne den Tau des Himmels von oben her. Und so entstand ein wildes Volk aus Edom, aus Esau, dort in der Gegend von Edom. Und nun gehen wir weiter. Kapitel 28 spricht Gott direkt mit Jakob und gibt ihm die messianische Verheißung. 28,3. Und zwar eben, indem Jakob ihn nochmals segnet.
Gott der Allmächtige segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nehmest.
Jawohl. Und dann geht Jakob nach Mesopotamien wo er selber dann erfährt, wie grausam es ist, wenn man jemanden betrügt. Noch grausamer, als wie er seinen Vater betrogen hatte, wurde er dann von seinem Onkel Laban dort betrogen. Aber wichtig hier, er sagt also ganz klar, ich gebe dir den Segen Abrahams, dir und jetzt wieder und deinem Samen, das ist wieder Sarah. Also das, was ganz direkt auf den Nachkommenschaft par excellence, das ist der Messias, hinweist. Und wieder verbunden mit der Landverheißung. Das Land deiner Fremdlingschaft, das Land Kanaan, in dem er lebte. Und wo speziell im Land Kanaan lebte Jakob?
Mehr in der Mitte, oder?
Wie?
In der Mitte etwa.
Ja, und das ist das heutige Westjordanland. Ist ja schon ziemlich interessant, die Bibel zu lesen, meine ich. Da haben wir gesehen, das besonders Umstrittene, was ist mit Gaza, wird Isaac ganz klar zugesprochen. Und heute ganz umstritten, was ist mit dem Westjordanland, wird ganz klar zugesprochen, dem Stammvater Israels. Also, so geht Jakob in die Fremde, um unter Gottes Zucht erzogen zu werden, durch viel Leiden hindurch, eben wegen seinem Betrug. Aber noch auf dem Weg dorthin erscheint ihm Gott in Bethel. Können wir das kurz lesen? 28, Vers 12 und folgende.
Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deine Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich sollen allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe.
Nur weiter.
Jakob erwachte, entsetzt blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier, und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Früher hieß er Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll der Herr verehrt und angebetet werden. Von allem, was er mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben.
Jawohl. Also, Isaak lebt ja mit seinen Söhnen da in der Zeit dieser vorigen Kapitel in Beersheba. Das ist eben nördlich vom Negev. Und dann geht Jakob dort weg nach Mesopotamien und er geht eben über diese Ortschaft Bethel. Und da erscheint ihm Gott und gibt ihm nochmals ganz klar diese messianische Verheißung. Vers 14 am Schluss. In dir und in deinem Samen, das ist der Messias, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann die Landverheißung ist eben hier besonders interessant. Da trifft das jetzt eben zu, was ich vorhin gesagt habe, wegen dem Westjordanland. Das Land, auf welchem du liegst, dir will ich es geben und deinem Samen. Denn Bethel liegt mitten im Westjordanland. Ja, also eine ganz, ganz klare Verheißung vor Jahrtausenden, bevor überhaupt dieses Problem Westjordanland in der modernen Geschichte einmal aufkommen sollte. Übrigens, wodurch ist das Problem Westjordanland überhaupt aufgekommen? Warum ist das so ein Problem?
Ja, weil die Briten, als sie das Mandat über Palästina hatten, das dem König von Jordanien zugeteilt hatte.
Dem Abdullah. Ersten,
also
ja?
dem Vater des eigentlich mehr Bekannteren. Und der Abdullah ist ja, glaube ich, dann später mal umgebracht worden.
Ja, ja.
Und dann haben sie es im Sechstagekrieg den Jordaniern abgenommen. Dann wurde es als besetztes Gebiet dann plötzlich erklärt. Und die UNO hat, so jedenfalls mein Kenntnisstand, dann darauf hingedrungen, dass es wieder zurückgegeben wird.
Ja, also Palästina wurde im Ersten Weltkrieg durch die Engländer erobert. Wie der ganze Nahe Osten, zusammen mit den Franzosen. Und Palästina war dann das Gebiet von Israel, Westjordanland, Gazastreifen und das heutige Jordanien. Das hieß Palästina. Und da sollte ein Judenstaat entstehen und auch ein arabischer Staat. Und so hat dann nach dem Ersten Weltkrieg hat England 77% von Palästina abgetrennt, um einen arabischen Staat daraus zu machen. Das hieß dann zuerst Transjordanien und 1946 wurde das unabhängig Jordanien. Und damit war der arabische Palästinenserstaat geschaffen, mit 3/4 von Palästina. Jetzt gab es noch den Rest, diese 23%. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Judenvernichtung in Europa, hat die UNO in einer Mehrheit beschlossen, 1947, dass jetzt aber auch ein Judenstaat entstehen sollte. Aber man hat beschlossen, nicht auf all diesen 23%, die noch blieben, sondern nur 12,5%. Im restlichen Gebiet wollte man noch einen zweiten arabischen Staat gründen, künftig. Und in diesem UNO-Teilungsplan von 1947 war also das ganze Westjordanland und viel Gebiet auch darum herum, war ausgeklammert. Das sollte nicht den Juden gehören. Also so ist das eigentlich eine künstliche Aussonderung durch die UNO 1947. Aber dann kam die Staatsgründung 1948 und am Tag darauf hat Jordanien zusammen mit Irak, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen den Judenstaat angegriffen, um ihn auszulöschen. Und das hat eigentlich geendet schließlich mit einem Sieg von Israel. Und so hatten sie schließlich noch etwas mehr Land als diese 12,5%. Und dann versuchten die arabischen Staaten 1967 noch einmal, ein zweites Mal, hochgerüstet durch die Sowjetunion, den Judenstaat auszulöschen. Und das war dann der Sechstagekrieg. Und da hat Israel das ganze Westjordanland erobert. Das übrigens, hätte ich noch sagen müssen, 1948, 1949 in diesem Krieg haben die Jordanier das Westjordanland für sich schnappen können. Und sie haben alle Juden, die dort gewohnt haben, die haben sie getötet oder vertrieben. Und so wurde das Westjordanland judenrein. Aber im Sechstagekrieg hat dann Israel dieses Gebiet zurückgeholt. Und seither ist das eben so ein Zankapfel. Aber also erst durch diese Entscheidung im 20. Jahrhundert kam genau dieses Gebiet so in den Fokus der Streitigkeiten. Aber in der Bibel, als noch gar nichts davon da war, finden wir nun eben Jakob in Bethel und der Herr sagt, das Land, auf dem du liegst. Also wird so klar gesagt. Also nicht so das Land, ja, vielleicht ein bisschen da mehr nach Westen, ja. Wirklich da, wo du liegst, dir und deine Nachkommenschaft, ist es zugesagt. Ja, das ist also dieses Bethel. Ist dazu noch etwas? Eine Frage dazu?
Ja, vor allen Dingen, ich meine, eigentlich müssten die Politiker, soweit sie aus dem christlichen Umfeld kommen, ja auch darüber im Klaren sein, dass, was wir gerade eben gelesen haben, der dich verflucht, der wird verflucht werden, und der dich segnet, der wird gesegnet werden. Das heißt, denjenigen, denen die Juden Gebietsteile wegnehmen oder sie verfluchen, wird eine Rache folgen. Wird
eine göttliche Rache.
Eine göttliche Rache folgen.
Welcher Vers war das schon? Wo das gesagt wird, werde ich fluchen.
Vers 29 in 27.
Ja, ganz genau.
Die Völker sollen dir dienen und so weiter. Die dir fluchen, seien verflucht, und die dich segnen, seien gesegnet. Das bezieht sich auch auf das Land, was er was ihm zugesprochen wird.
Ja, um, in Bezug auf eben Jakob und seine Nachkommenschaft.
Genau, ja.
Und das hat sich also früher immer bewahrheitet. Zum Beispiel, wann wurden die Juden zum ersten Mal so richtig unterdrückt, dass man sie ausrotten wollte?
Ja,
wie? In Ägypten, ja. In Ägypten, um 1600 vor Christus. Und was kam dann? Da kamen die 10 Plagen und das ägyptische Reich brach zusammen. Und später haben die Assyrer das Nordreich von Israel zerstört und 100 Jahre später brach das assyrische Weltreich zusammen und verschwand von der Landkarte. Und so hat sich das ständig durch die Geschichte bewahrheitet. Aber da könnte ja jemand auf die Idee kommen, ja gut, das war so in biblischen Zeiten. Aber für unsere moderne Zeit, da hat die Bibel ja nichts mehr zu bedeuten. Und es ist auch so in der Politik hier im Westen, da will man die Bibel ja ausklammern. Aber wie war das im 20. Jahrhundert? Da versuchte man in Europa, die Juden auszurotten. 6,5 Millionen. Und dann brach das Reich, das 1000 Jahre hätte dauern sollen, nach 12 Jahren zusammen. Und das Fazit war 12 Millionen Tote und Verletzte im Nazireich, Deutschland, Österreich. 12 Millionen Tote, Verletzte und Vermisste. Und dann kam ja gerade direkt danach, 1948, die Gründung des Staates Israel. Und da sagten die arabischen Nationen rundherum, die machen wir jetzt kaputt. Dann kam der Krieg 48, 49 und 7 Nationen gegen Israel und die haben alle verloren. Es war eine totale Niederlage. Und dann hochgerüstet, modern, mit modernen Waffen versehen, 1967, versuchen sie es nochmals. Nach 6 Tagen sind alle geschlagen. An 3 Fronten besiegt. Und es war Ruhe. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Da haben sie es nochmals probiert. 1973, Yom Kippur-Krieg. Da haben sie sich gesagt, es reicht eben nicht, wenn wir hochgerüstet sind. Wir müssen auch einen Überraschungsangriff machen. Und das Dumme war, im 6-Tage-Krieg konnten die Israelis noch den Erstschlag machen. Das müssen wir vermeiden. Und da kam am Yom Kippur, also kein Radio, kein Fernsehen lief, man konnte die Armee gar nicht mobilisieren, kam dieser 2-Fronten-Angriff Syrien und Ägypten, zusammen mit vielen anderen arabischen Staaten. Auch Marokko, Algerien war beteiligt, Irak und so weiter. Und es sah in den ersten Tagen fast so aus, jetzt wird Israel ausgerottet. Und dann kam während dem Krieg die Wende und plötzlich gab es einen Sturm auf Damaskus und Richtung Kairo. Und das war so ein Schock für die arabische Welt. Der Schock war vielleicht noch größer als im 6-Tage-Krieg, weil in der Folge begannen dann plötzlich diese Friedensabkommen. Also sogar der Yom Kippur-Krieg hat einen solchen Schock ausgelöst. Die sind nicht zu besiegen. Sadat hat gesagt, wir müssen Frieden schließen. Eine künftige Generation muss Israel vernichten. Wir schließen Frieden und dann bekommen wir gratis den Sinai zurück. Hat er bekommen. Aber ist doch eindrücklich, bis in die moderne Geschichte, wer Israel flucht, kommt unter einen Fluch. Und wenn man denkt, die Gazastreifen, Westjordanland, der ständige Terrorismus durch Jahrzehnte jetzt, was hat das gebracht? Das hat ja ein Volk, das so leidet und in einer totalen Misere ist, wenn man Gaza, besonders Gaza anschaut. Und da sagt die Welt, also das ist doch unglaublich, dieses Leiden. Ja, aber warum kommt dieses Leiden? Weil ständig durch Jahrzehnte hindurch der Ziel da war, Israel muss vernichtet werden. Und Gott sagt, wer dir flucht, sei verflucht und wer dich segnet, sei gesegnet. Ja, also das denk ich schon eindrücklich, wenn man das so sieht, wie die Kraft des Bibelwortes nicht einfach so früher für biblische Zeiten nur war, sondern die Bibel ist aktuell bis heute. Ja, jetzt gehen wir noch weiter. Und zwar Jetzt stellt sich ja die Frage, Jakob in den weiteren Kapiteln bekommt wie viele Kinder? 12 Söhne und mindestens eine Tochter wird erwähnt mit Namen Dina. Ja, jetzt durch welche Linie soll der Messias kommen? Wo finden wir dafür die Antwort? Nicht wahr? Jakob bekam später in 1. Mose 32 einen neuen Namen, Israel. Und damit sollte er eben zum Stammvater des Volkes Israel werden. Aber da sind 12 Söhne. Welchen Sohn? Juda, wo steht das?
1. Mose 49.
Ja. 1. Mose 49. Vers 10. Es geht hier um den Segen Jakobs über alle seine 12 Söhne. Das hat er verkündet am Ende seines Lebens. Also ähnlich wie Isaak am Ende seines Lebens Jakob segnete, sollte nun Jakob seine 12 Söhne segnen. Wer bekommt die messianische Verheißung? Es ist Juda. Vers 10. Ja, Vers 8 ist Zusammenhangs wegen. Bitte.
Juda, du bist, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen.
Jawohl. Also, Juda, das ist ein Wortspiel, heißt Preis oder Lob. Dich, Preis, werden deine Brüder preisen. Eben weil dieser Stamm eine ganz besondere Stellung bekommen sollte. Und dann wird im Vers 10 versprochen, dass der Shiloh kommen würde. Shiloh bedeutet auf Deutsch der Ruhebringende, Friedenschaffende. Das ist einer der vielen Namen des Messias. Wir werden später noch sehen, der Messias hat noch viele, viele andere Namen, wie Immanuel, Gott mit uns, oder El Gibor, starker Gott, oder Sar Shalom, Friedensfürst, und so weiter. Und hier eben Shiloh, der Ruhebringer, Ruheschaffende. Also Juda wird erwählt. War er der Erstgeborene?
Nein.
Nein. Und warum bekommt er jetzt das Erstgeburtsrecht? Wir sehen, es macht ja eigentlich ziemlich System. Der Erstgeborene von Noah war wer? Japhet. Ham war der Jüngste. Aber Sem, der Zweite, wurde erwählt. Und dann später, Abraham war auch nicht der Erstgeborene, aber er bekam die Erwählung für den Segen. Und später eben nicht Ismael, sondern der später geborene Jakob wird erwählt. Isaak wird erwählt. Und dann nicht Esau, sondern Jakob. Und hier nun nicht Ruben war der Erstgeborene, sondern Juda. Es ist so, warum wurde eigentlich Ruben als Erstgeborener verworfen? Ja, wo steht das, dass er deswegen nicht...
Kann ich jetzt nicht genau sagen.
Ja, gerade im gleichen Kapitel.
Vers 4,
lesen wir 3 und 4.
Ja. Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft. Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Du bist über Wald wie das Wasser und sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen, du hast es entweiht. Mein Bett hast du bestiegen.
Jawohl. Also Jakob hatte ja 4 Frauen. 2 waren Sklavinnen. Und eine von diesen hat der Ruben geschändet. Und deswegen hat er das Erstgeburtsrecht verloren. Nun wurde das Erstgeburtsrecht andersweitig verteilt. Vielleicht müssen wir hier klären, was beinhaltet eigentlich das Erstgeburtsrecht? Drei Punkte müssen wir herausarbeiten. Der erste Punkt ist doppeltes Erbe, jawohl. Das kann ich vielleicht als Parallelstelle angeben, wo man das so sieht, dass das erbrechtlich diese Konsequenz hat. Nur einfach zum Aufschreiben. 5. Mose 21, Vers 15 bis 17. Da wird erklärt, der Erstgeborene bekommt zwei Teile, also das Doppelte. Dann ein weiterer Vorteil.
Also hier bei mir steht, bis zur Errichtung des Priestertums Aaron übte das Haupt der Familie die Rechte des Priesters aus.
Jawohl, ganz genau. Der Erstgeborene in der Familie hatte auch eine priesterliche Funktion. Zuerst der Vater, ja. Da sehen wir zum Beispiel auch bei Hiob, Hiob 1, wie er als Vater einen Priesterdienst tat. Und so hat der Erstgeborene gewissermaßen als Vertreter des Vaters auch eine spezielle priesterliche Funktion in der Familie. Nun, welcher der 12 Söhne bekam schließlich das Priestertum?
Levi.
Der erwähnt wird in Vers 5. Dieser Levi bekam also diesen Aspekt des Erstgeburtsrechtes. Darum wurde der Stamm Levi der Stamm der Priester und Leviten.
Interessant aber in dem Zusammenhang, in Vers 5, die Brüder Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalttat und ihrer Waffen.
Ja.
Da wird ein Priester, also im Grunde genommen der erste Priesterstamm.
Ja, also sie werden ja hier verflucht.
Ja.
In Vers 7 steht ja, verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Und es ist so, der Stamm Levi hat später, nach dem Auszug aus Ägypten und der Sünde des goldenen Kalbes, war der Stamm Levi in dieser Sache treu und hat bei diesem Götzendienst nicht mitgemacht. Und darum bekam er das Priestertum als Geschenk für diese Treue. Und dieser Fluch wurde dann in Segen umgewandelt. Also Jakob hat vorausgesagt, Levi wird ein Zerstreuter sein in Israel. Und der Stamm Levi hat ja später kein Erbteil im Land bekommen, sondern einfach 48 Städte mit dem Land darum herum. Völlig verteilt unter den verschiedenen Stämmen Israels. Sie sollten nicht ein Land haben, sondern sie sollten Priesterdienst tun, sich darauf konzentrieren und über den Zehnten, den die anderen Stämme abgeben, sollten sie ernährt werden. Und so wurde dieser Fluch, zerstreut zu werden, wurde umgewandelt in Segen. Später. Gott kann Fluch in Segen umwandeln. Und nun das Dritte, das doppelte Erbe. Wer bekam das? Wie? Nein, aber wir hatten nicht gesagt, wer das bekommen hat. Ja.
Josef.
Denn Josef hat ja zwei Söhne. Die hießen Ephraim und Manasse. Und in der späteren Geschichte werden diese zwei Söhne Jakobs als zwei eigenständige Stämme betrachtet. Und so bekam Josef eben der quasi aus zwei Stämmen besteht, bekam auch bei der Landverteilung ein doppeltes Erbe. Denn die Ephraimiter bekamen ein Land und die Nachkommen von Manasse. So hat er das doppelte Erbe bekommen. Und noch der dritte Punkt des Erstgeburtsrechts ist Herrschaft über seine Brüder. Das war der Älteste, sollte eine gewisse Aufpasserfunktion haben über die Geschwister. Und das wurde ja schon bei Jakob und Esau umgekehrt. Der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Und hier wird das wem übergeben? Dem Stamm Juda. Denn aus diesem Stamm sollten die von Gott erwählten Könige kommen. David war aus dem Stamm Juda. Und all die weiteren Könige aus seiner Linie, die zum Messias hinführten, das waren alles eben Könige aus dem Stamm Juda. Also, mit anderen Worten, kurz zusammengefasst, das Erstgeburtsrecht wurde aufgeteilt, doppeltes Erbe bekam Josef, Priestertum Levi und Herrschaft Juda. Und darum ist es eben so wichtig, dass jetzt hier erwähnt wird, dass Schilo kommen wird im Zusammenhang mit Juda. Und dass so lange, bis er kommt, wird der Zepter von Juda nicht weichen. Ja, da fahren wir dann weiter nach der Pause, in 20 Minuten. Jetzt gibt es Kuchen. Ja, wir stehen in 1. Mose 49, 10, wo in Verbindung mit dem Stamm Juda der Messias Schilo angekündigt wird. Und da haben wir die interessante Aussage, dass das Zepter bzw. der Herrscherstab, wobei man das Wort Herrscherstab, Mechokek, auch übersetzen kann mit einem Gesetzgeber. Das alles soll nicht weichen, bis das Schilo, der Friedensschaffer, der Ruheschaffer, kommen würde. Nun, der Stamm Juda wurde ja zum Königsstamm unter David. Das ging bis hin zur babylonischen Gefangenschaft. Der letzte König aus dieser Linie war Jekonia. Und dann kam das jüdische Volk in die Gefangenschaft nach Babylon. Aber sogar dort in der babylonischen Gefangenschaft wurde der König Joachim, der auch weggeführt wurde, immer noch als König betrachtet. Wir können das ganz kurz aufschlagen in Jeremia. Da geht es um die Altersversorgung von König Joachim. Jeremia 52, Vers 31. Wer liest?
Aber im 37. Jahr, nachdem Joachim, der König von Juda, weggeführt war.
Da sind wir also bereits im Jahr 561. Ich war die babylonische Gefangenschaft hat begonnen 606 vor Christus. 586 wurde Jerusalem zerstört. Jetzt sind wir hier bereits im Jahr 561. Und dann bereits im Jahr 539 kommt die Befreiung aus Babylon durch die Perser. Da können die Juden dann zurück. Also, da sind wir da im Jahr 561, ganz ein paar Jahre vor dem Ende der Gefangenschaft. Und da heißt es,
am 25. Tag des 12. Monats ließ Evil-Merodach, der König von Babel, im Jahr, da er König wurde, Joachim, den König von Juda, aus dem Kerker holen und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und Joachim legte die Kleider seiner Gefangenschaft ab und aß bei dem König sein Leben lang. Und ihm wurde stets sein Unterhalt vom König von Babel gegeben, wie es für ihn verordnet war, sein ganzes Leben lang bis an sein Ende.
Jawohl. Also, der König Joachim wird hier in der Gefangenschaft, wird er immer noch genannt, der König von Juda. Vers 31, sieht man das? Das ist ein Titel, König nicht verloren. Und das Interessante ist, man hat ja im 20. Jahrhundert eine Keilschrifttafel gefunden, aus der Zeit da, die originale Tafel, wo die Lebensmittellieferungen verzeichnet sind für König Joachim in Babylon. Das wurde durch den Archäologen Wiseman, wurde diese Tafel zum ersten Mal übersetzt und dann veröffentlicht im 20. Jahrhundert. Und das war für ihn ein Lebensereignis, weil Herr Wiseman war ein gläubiger, tiefgläubiger Mann. Und also die originale Tafel. Und das Interessante ist, auch auf dieser babylonischen Keilschrifttafel wird er genannt Joachim, das ist die babylonische Form für Joachim, Joachim, König von Juda. Wieder mit dem Titel. Also, man kann sagen, im Sinn ist das Zepter auch in der babylonischen Gefangenschaft nicht von Juda gewichen. Und dann, als sie zurückkamen, wer war der politische Führer des Stammes Juda? Zerubabel in Esra 1 wird er genannt, der Fürst. Nicht König, aber Fürst. Esra 1. Da muss man wieder zurückblättern, ja. Da geht es gerade um das Jahr 539. Nachdem die Perser Babylon erobert haben, lassen sie die Juden zurückkehren, geben ihnen die Tempelschätze, die gestohlenen, wieder zurück. Und liest jemand Vers 1, Vers 8.
Und Kyros, der König von Persien, gab sie heraus. Durch Mithridat, den Schatzmeister, übergab sie abgezählt Sesbassar, dem Fürsten von Juda.
Jawohl, also da wird Sesbassar, das ist ein anderer Name für Zerubabel, wird genannt der Fürst von Juda. Und der hat in den weiteren Jahren die oberste Führung. Und so setzt sich die Geschichte des Stammes Juda weiter. Das Zepter ist nicht gewichen, der Gesetzgeber ist immer noch da. Es geht zwar durch schwere Zeiten hindurch, später wird das Persische Reich durch die Griechen unter Alexander dem Großen erobert, aber die Juden behalten ihre Halbautonomie. Später wird die griechische Herrschaft ersetzt durch die Herrschaft der Römer, als Pompeius im Jahr 67 vor Christus einmarschiert. Aber der Stamm Juda behält seine Halbautonomie auch weiterhin. Aber im Jahr 70 zerstören die Römer Jerusalem und von da an beginnt dann diese weltweite Zerstreuung der Juden. Und in den weiteren Jahren, die Juden versuchen nochmals einen Aufstand unter Kaiser Hadrian, 132 bis 135, da wird alles niedergeschlagen. Und so geht der Staat Israel, der Staat Juda, endgültig unter. Die Juden werden zerstreut unter alle Völker und verlieren damit auch in der Folge jegliche zentrale politische Führung. Das Zepter ist gewichen. Mit anderen Worten, der Messias hätte noch vor dieser Zeit kommen müssen. Man könnte sagen, noch vor dem Jahr 70 kommen müssen. Und der Herr Jesus kam gerade ein paar Jahrzehnte davor. Also wirklich noch in der letztmöglichen Zeit, bevor das Zepter von Juda wich. Und das ist umso eindrücklicher. Seither sind im Judentum bis heute etwa 50 falsche Messiasse aufgetreten. Es gibt ein Büchlein, das noch nicht so lange herausgekommen ist, über die 50 falschen Messiasse auf Englisch. Da werden die Biografien kurz erzählt von all diesen Verführern. Die kamen alle zu spät. Das Zepter von Juda war schon längst gewichen und da kamen Dutzende von falschen Messiassen. Aber der Herr Jesus hat es genau so erfüllt. Es ist noch etwas, was man hier sehen kann. Das Wort fürs Zepter heißt Schewet. Bezeichnet also einen Stab oder eben Zepter. Jeder Stamm von Israel hatte einen solchen Stab. Das sehen wir in 4. Mose 17. Da ging es ja um die Frage, wer unter den 12 Stämmen Israels hat eigentlich das Recht, Priester zu sein? Es war ja klar, Aaron und seine Söhne. Aber da gab es diese freche Rotte Koras, die hat das in Frage gestellt. Warum sollen nur die auserwählt sein, wir nicht? Und dann kam diese Klärung mit dem Stab Aarons. Schauen wir mal schnell 4. Mose 17, Vers 1.
Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und nimm von ihnen je einen Stab für ein Vaterhaus von allen ihren Fürsten, nach ihren Vaterhäusern 12 Stäbe. Du sollst den Namen eines jeden auf seinen Stab schreiben. Und den Namen Aarons sollst du auf den Stab Levis schreiben. Denn ein Stab soll für jedes Haupt ihrer Väterhäuser sein.
Jawohl. Dann ging es darum, diese 12 Stäbe, für die 12 Stämme, die sollten vor die Bundeslade gelegt werden. Und der Stab, der sprossen würde, das sollte der Stab sein des Stammes, den Gott der Welt hat für das Priestertum. Lies mal Vers 7.
Und Mose legte die Stäbe vor den Herrn nieder in das Zelt des Zeugnisses. Und es geschah des anderen Tages, als Mose in das Zelt des Zeugnisses hineinging, siehe, da hatte der Stab Aarons vom Hause Levi gesprossen. Er hatte Sprossen getrieben und Blüten gebracht und Mandeln gereift.
Jawohl. Und damit war klar, der Stamm Levi war auserwählt für das Priestertum. Also jeder Stamm hat so ein Schewet, so ein Zepter gehabt. Und es ist noch, eigentlich noch ein Wortspiel, denn das Wort Schewet in 1. Mose 49 bedeutet gleichzeitig auch Stamm. Also das normale hebräische Wort für einen Stamm, einen Volksstamm, einer der 12 Stämme, ist das Wort Schewet. Zepter oder Stamm. Und so symbolisiert eigentlich dieser Stab auch die Identität eines Stammes. In Israel war diese Identität in einer ganz besonderen Weise gesichert durch Geschlechtsregister. Denn jeder musste eingetragen werden in ein Geschlechtsregisterverzeichnis. Schlagen wir auf, 1. Chroniker 9. Vers 1.
Das ganze Israel wurde registriert. Und siehe, sie sind ausgeschrieben in dem Buch der Könige von Israel. Und Juda wurde wegen seiner Untreue gefangen nach Babel weggeführt.
Jawohl. Oder die alte Elbefelder übersetzt noch wörtlicher, nicht nur einfach registriert, sondern ganz Israel wurde im Geschlechtsverzeichnis verzeichnet. Und so war es möglich, eigentlich für jeden Israeliten nachzuweisen, aus welcher Linie er abstammt. Und das war auch sehr wichtig später, wenn zum Beispiel zur Zeit Jesu jemand einen öffentlichen Dienst tun wollte, dann wurde sofort sein Geschlechtsregister geprüft, ob der auch eine saubere, reine Abstammung hatte. Es gab ja solche Fälle, wo mal jemand eben das Verzeichnis nicht hatte. Das war bei der Rückkehr aus Babylon, gab es da einige Probleme. Schauen wir mal in Esra, jetzt wissen wir, wo Esra ist. Esra 2. Vers 59. Unter diesen Tausenden, die damals zurückkehrten aus Babylon, zurück ins Land der Väter, gab es da gewisse Leute, die hatten Probleme. Wer liest? Ab 59.
Und die folgenden sind es, die aus Tel Melach, Tel Harsha, Kerub Adam und Immer herausgezogen. Aber sie konnten ihr Vaterhaus und ihre Abstammung nicht angeben, ob sie aus Israel waren. Die Söhne Delaya, die Söhne Tobia, die Söhne...
Ja, und so weiter, dann kommt diese Aufzählung. Jetzt Vers 62.
Diese suchten ihre Eintragung in die Geschlechtsregister, aber sie wurde nicht gefunden.
Noch weiter.
So wurden sie vom Priesteramt als unrein ausgeschlossen. Und der Tirschata befahl ihnen, nicht vom Hochheiligen zu essen, bis ein Priester für die Urim und die Tumim aufträte.
Ja. Und die konnten nicht beweisen, dass sie eindeutig eine israelitische Abstammung hatten. Und darum durften sie dann, eben, wenn sie zum Tempel kamen, nicht von den Schlachtopfern essen, die waren nur für Israel. Und wenn nicht klar war, ob die wirklich eine echte israelitische Abstammung hatte, wurden sie als unrein ausgeschlossen. Und da sagte Nehemia, das ist hier mit dem persischen Titel des Statthalters Tirschata versehen. Er sagte, das muss so bleiben, bis ein Priester kommt, der die Urim und die Tumim befragen kann. Die Urim und die Tumim, das war ja ein Teil des Efforts bei der hohen Priesterkleidung. Und der hohe Priester konnte über die Urim und Tumim den Willen Gottes erfragen. Nicht wahr? In der Zeit des Salomonischen Tempels und schon in der Zeit der Stiftshütte davor. Da war noch die Hoffnung, dass das wieder käme, aber die Urim und die Tumim kam nie mehr. Keiner der hohen Priester im zweiten Tempel ab der Rückkehr aus Babylon hatte wieder die Urim und die Tumim. Und so war das also in dem Fall auch nie, konnte das nie auf diese Weise geklärt werden. Aber damit will ich nur illustrieren, wie wichtig diese Geschlechtsregister waren. Und so war ja übrigens auch eindeutig klar, als Jesus von Nazareth begann zu predigen, von wem er abstammte. Denn die Geschlechtsregister wurden ja öffentlich aufbewahrt in Jerusalem, in einem Gebäude. Und so konnte man von jedem eben nachprüfen, da war klar, Jesus Christus ist ein Nachkomme von David. Darum wird er auch in den Evangelien von den Leuten im Volk immer wieder genannt, Sohn Davids, Ben David. Zum Beispiel Lukas 19, der Jesus kommt nach Jericho und da hört ein Blinder davon und dann schreit er, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Yeshua ben David. Wieso wusste er, dass er von David abstammt? Das war überall bekannt. Und das konnte ja nachkontrolliert werden. Und man hat im Judentum früher auch das auch nie bestritten, dass das so war. Und es ist sogar so, dass Enkel von Kinder von den Halbbrüdern Jesu wurden später sogar vor Kaiser Domitian gebracht, der ja Kaiser war in den 90er Jahren. Und zwar hatte man Angst, dass diese Leute aus dieser Familie von Josef und Maria, dass die einen Aufstand in Rom machen könnten, weil sie waren bekannt als Leute aus dem Haus Davids. Und schließlich haben wir in Rom das also abgeklärt und hat gesehen, die sind nicht gefährlich, sind keine Revolutionäre. Aber das war also bekannt bis nach Rom, dass die aus der Familie Davids sind. Nun, die Katastrophe kam mit dem Jahr 70. Denn als die Römer ganz Jerusalem zerstörten und den Tempel, wurde auch dieses Archiv verbrannt. Und seither können Juden ihre eindeutige Abstammung mit einem Geschlechtsregister nicht mehr nachweisen. So wie das für ein Paar nach der Rückkehr aus Babylon der Fall war. Und darum all diese Messias, die gekommen sind, später nach dem Jahr 70, diese 50 Falschen, keiner von ihnen konnte anhand von einem Geschlechtsregister nachweisen, ich bin ein Nachkomme von David, ein Sohn Davids. Denn der Messias musste ja nach Jeremia 23, Vers 5 ein Sohn Davids sein. Kann das nicht nachweisen. Aber der Jesus konnte das. Nun, mit dem Jahr 70 ging eben auch diese besondere Identität des Stammes Juda verloren. Nicht weichen wird der Schewet, bis das Schiloh kommt. Und dann heißt es, ihm werden die... Was steht dann?
Ihm werden die Völker gehorchen.
Aha. Und die frohe Botschaft von Jesus Christus ist tatsächlich in der Folge ausgebreitet worden unter allen Völkern der Welt. Millionen von Nichtjuden haben in den vergangenen 2000 Jahren erkannt, dass Jesus Christus der Messias ist und haben ihr Leben im Gehorsam unter seine Herrschaft gestellt. Millionen aus allen 5 Kontinenten. Während die letzten 2000 Jahre dadurch gekennzeichnet waren, dass nur sehr wenige Juden zum Glauben an den Messias Jesus kamen. Also genau wie es hier steht, bis das Schiloh kommt und ihm werden nicht der Stamm Juda, sondern die Völker gehorchen. Massen von Heiden. Ja, und so hat sich eben bereits erfüllt, was Gott Abraham gesagt hatte, dass in ihm eben alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Schlagen wir nochmals auf, 1. Mose 12, Vers 3. Wer liest?
Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde.
Jawohl. Und diese Zusage des Segens für alle Völker und Geschlechter haben wir gefunden bei Isaak und dann später bei Jakob, nicht wahr? Brauchen wir jetzt nicht zu repetieren. Und das hat sich für diese Millionen von Menschen in den vergangenen 2000 Jahren ausgewirkt, die eben Schilo, dem Friedebringer, dem Ruheschaffer, gehorcht haben. Und so sind sie unter den Segen Gottes gekommen. Ja, ist bis dahin noch eine Frage?
Ja, noch eine Frage. Ja. Kann man denn allgemein nachweisen, dass die Juden direkt, auch die heutigen Juden, abstammen von den Juden, die damals auch zerstreut wurden in der ganzen Welt?
Ja, natürlich aus dem Grund, weil die Tradition blieb ja erhalten in den Familien durch die Jahrhunderte hindurch. Das hat ja nie abgebrochen. Und im Judentum hat man durch all diese Jahre hindurch, seit dem Jahr 70, hat man auch das Passafest immer in den Familien gefeiert. Und so blieb eben dieses Bewusstsein, zu diesem Stamm Juda zu gehören, das blieb erhalten durch alle Jahrhunderte, durch alle Jahre hindurch. Was es natürlich gab, ist im Lauf der Geschichte haben sich auch Nicht-Juden den Juden angeschlossen und sind durch die Proselytentaufe in das Volk aufgenommen worden. Und so ist natürlich auch eine Vermischung entstanden mit Menschen, die erst später Juden geworden sind. Aber das war ja schon im Alten Testament so. Zum Beispiel Ruth war eine Moabitin, die Boas geheiratet hatte. Und aus dieser Linie kam David. Aber David war deswegen nicht ein richtiger Jude, nur weil er eine Moabitin im Stammbaum hatte. Ziemlich unmittelbar bei den Vorfahren. Ja, und so ist das eine ganz, ganz klare Sache, dass diese Identität sich in dieser Art erhalten hat, wie eigentlich bei keinem anderen Volk. Aber eben nicht mehr in dieser wirklich klaren Identität, wie das war bis zum Jahr 70. Und so sollte eben das Zepter nicht weichen, bis Schilo kam und danach wich es. Ja, gut, dann gehen wir weiter. Das zweite Buch Mose beschreibt den Auszug der Israeliten aus Ägypten, also aus diesen 12 Söhnen, die da gesegnet wurden. Wurden 12 Stämme, ein Volk in Ägypten. Dieses Volk zieht aus. Im dritten Buch Mose wird es unterrichtet, wie dieses Volk Gott dienen soll, priesterlich dienen soll in der Stiftshütte. Und dann das vierte Buch Mose beschreibt die ganze Wüstenwanderung Israels, bevor es dann zum verheißenen Land kommt. Und da haben wir wieder eine ganz wichtige messianische Prophezeiung in 4. Mose 24. Das war ganz am Ende der 40 Jahre Wüstenwanderung. Israel kam in das Gebiet des heutigen Jordanien und die Moabiter, das Volk dort, hatte Angst vor den Israeliten und die hatten ja alle gehört, was geschehen ist in Ägypten. Dieser Zusammenbruch des ägyptischen Reiches, das wurde auch weitererzählt im ganzen Nahen Osten. Sie hatten Angst, dass das für sie auch eine Katastrophe werden könnte. Und so haben sie einen ganz eigenartigen Mann. Der war eine Mischung von Wahrsager, der doch eine Kenntnis hatte von dem wahren Gott. Bileam. Sie haben Bileam geholt, er solle dieses Volk verfluchen. Und er konnte das nicht. Bileam musste das Volk segnen. Bei jedem Versuch, jetzt könnt ihr dann wieder einen prophetischen Spruch bringen und Israel verfluchen, musste er Israel segnen. Und in diesem Zusammenhang lesen wir 4. Mose 24, Verse 1 und 2.
Und als Bileam sah, dass es gut war in den Augen des Herrn, Israel zu segnen, ging er nicht wie die anderen Male auf Wahrsagerei aus, sondern richtete sein Gesicht zur Wüste hin. Und Bileam erhob seine Augen und sah Israel gelagert nach seinen Stämmen. Und der Geist Gottes kam über ihn und er begann seinen Spruch und sprach.
Ja, also da hat er nichts mit Wahrsagerei zu tun haben wollen und plötzlich benutzt Gott in seiner Souveränität Bileam als Propheten. Und nun kommt, lies noch gerade die Worte danach. Es spricht,
der die Worte Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt mit enthüllten Augen. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Wie Täler breiten sich aus, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat.
Jawohl, und dann Vers 17.
Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths.
Jawohl. Also da sieht er in der Vision einen Stern aus Jakob aufsteigen. Und ein Zepter, das aus Israel aufsteigt. Ein Herrschaftszepter. Nun, da weist er hin auf den Messias, den König, der einmal aus Israel kommen soll. Aber er sagt, ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Das heißt, das ist noch nicht geschehen, ja? Noch nicht erfüllt. Ich schaue ihn, aber...
erst in der Zukunft.
Ja, und zwar wie weit in der Zukunft?
Nicht in der Nähe.
Nicht in der Nähe. Das geht auch ganz lang. Und es ist tatsächlich noch 1560 Jahre gegangen. Und dann kam ein Stern. Erschien ein Stern. Lesen wir Matthäus 2. Da haben wir die Geschichte vor 2000 Jahren. Liest jemand Verse 1 und folgende.
Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise entlang nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird.
Ja, also, da kommen Leute aus dem Morgenland, aus welchem Land wohl? Das Morgenland ist ja ein bisschen unbestimmt, einfach aus einem Ostland von Israel aus gesehen. Aber können wir da genaueres sagen über diese Leute? Wie? Babylonien. Warum?
Weil sie sternkundig waren.
Ja, aber es waren ja nicht nur die Babylonier sternkundig. Chaldäer sind, das ist der wichtigste Stamm der Babylonier. Aber das Wort Magier hilft auf die Sprünge, denn das ist ein persisches Wort, ein iranisches Wort. Und das weist eben hin, dass die aus Persien kamen. Also die sahen einen neuen Stern und daraus schlossen sie, dass ein Herrscher in Israel geboren worden ist. Es wird uns nicht berichtet, wie sie darauf kamen. Mit Astrologie hat das ja nichts zu tun, denn sie sahen einen neuen Stern. In der Astrologie spielen keine neuen Sterne eine Rolle. Nicht mal alle Sterne. Welche Sterne spielen in der Astrologie eine Rolle? Ja, welche Sterne und welche Sternbilder? Es gibt so viele.
Ja, unsere Sternzeichen, die unter denen wir stehen.
Ja, aber welche Sternzeichen? Orion. Orion, der Drache, der Waage. Ja, also nur die 12 Sternbilder, die zum sogenannten Tierkreis gehören. Die sich also die so konzipiert sind, dass jeden Monat es um ein Sternbild sich verschiebt, der sichtbare am sichtbaren Himmel. Aber das ist nur eine Auswahl aus all den vielen Sternbildern, es gibt ja viel mehr. Und nur die 12 sind wichtig. Die anderen spielen gar keine Rolle. Die interessieren sich nicht für Orion und für den Wagen und so weiter. Das ist also völlig mutwillig, aus diesen vielen werden nur 12 ausgewählt. Und dann weiter, was spielt noch eine Rolle?
Ja, die Fixsterne und die Planeten, nicht?
Nein, die Planeten einfach noch. Ja. Wobei, Pluto spielt keine Rolle, Uranus und Neptun auch nicht.
Saturn.
Bis Saturn. Ja, die man von Auge sieht. Und die anderen, die konnten sie nicht sehen, darum spielten sie auch keine Rolle. Aber es gibt noch mehr Planeten. Also es sind nur eigentlich die 5 Planeten, die eine Rolle spielen, und dann noch Sonne und Mond. Also die 5 Planeten, sichtbaren Planeten, dann Sonne und Mond und ihr Verhältnis zu den Sternbildern des Tierkreises. Aber alles andere spielt gar keine Rolle. Das ist komisch, schon mal, das ist völlig unsinnig. Warum nur die und die anderen Sterne, die sind einfach tot, ja? Und dann kommt noch dazu, die Bilder sehen ja nur von der Erde so aus. Wenn man irgendwo ganz woanders wäre im Weltall, würde ja alles wieder anders aussehen. Also es ist ja nur aus unserer optischen Perspektive, dass die Sternbilder so aussehen, wie sie aussehen. Also auch diese Winkel sind ja nicht wirkliche Winkel, sondern es ist nur scheinbar von der Erde aus. Also es ist alles völlig, völlig subjektiv. Aber diese Leute, die hatten einen neuen Stern gesehen und haben daraus geschlossen, das ist der König aus Israel, der jetzt da ist. Nun, es wird uns nicht berichtet, woher sie das wussten, aber es ist eigentlich ganz naheliegend. Die Juden kamen in die babylonische Gefangenschaft, 606 bis 539 vor Christus. Dann kamen die Perser, haben Babylon erobert und die Perser haben den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr könnt wieder zurückkehren in euer Land. Und die waren ja nicht einfach stumm, die Juden. Die haben mit den Leuten auch gesprochen, ja? Und die hatten ihnen offensichtlich auch erzählt von diesen Verheißungen, die sie haben. Und von dieser Prophetie von Bileam. Es geht ein Stern aus Jakob hervor, ein Zepter aus Israel. Und Jahrhunderte später, als diese Magier, natürlich waren das Astrologen, aber eben auch Astronomen, die sich überhaupt für die Sterne interessierten. Und da sahen sie einen neuen Stern. Da war für sie klar, jetzt ist der König aus Israel da. Aber sie wussten nicht, wo. Und darum gingen sie mal zuerst nach Jerusalem. Und da haben sie dort gefragt, sich bei Herodes erkundigt, wo ist eigentlich der König der Juden, der geboren worden ist? Wir haben seinen Stern gesehen. Und der ist schockiert. Denn Herodes hat sich gar nicht für Sternkunde interessiert und für neue Sterne. Das hat er gar nicht gesehen. Aber die haben es gesehen. Und sind aus dem Iran gekommen und wollten jetzt diesen König, diesen verheißenen König, anbeten, verehren, sich vor ihm niederbeugen. Und dann hat man ihnen erklärt, eben Herodes hat den Sanhedrin versammelt, die führenden Priester und Schriftgelehrten, hat gefragt, wo wird der Messias geboren? Ich wusste das ganz genau, Micha 5, dort steht's: Du Bethlehem Ephrata, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Also ihr müsst nach Bethlehem gehen. Und dann gingen sie vom Palast von Herodes in Jerusalem, gingen sie da runter, am Sultanteich vorbei, das ist der direkte Weg nach Bethlehem. Und haben den Retter dort gefunden, den König in einer Krippe. Ja, ist doch eindrücklich, wie Heiden, die wirklich fast nichts wussten, die haben den Retter gefunden, und solche, die so viel wussten, sogar wo das steht mit Bethlehem und so, Gott, zack, zack, ja, die haben nichts gemerkt. Die haben alles verschlafen. Und das ist wirklich Gottes Weisheit, wie er Menschen, die fast nichts wissen, aber wenn sie Herzen haben, die offen sind für die Wahrheit, die kann er zur Wahrheit führen. während solche, die so viel Wahrheit wissen, aber ihre Herzen sind verschlossen, die sind nebenan und merken gar nichts von dem, was geschehen ist.
Wo steht das, ja, Kind in der Krippe gefunden haben, hast du gerade gesagt.
Ja gut.
Die werden ja einige Zeit gebraucht haben für den Weg.
Also er wurde in die Krippe gelegt, das war ja noch früher, nicht?
Ja.
Lukas 2 berichtet ja über die Geburt Jesu und da wurde der Herr in eine Krippe gelegt. Aber diese Iraner kamen natürlich viel später. Und ja, genau, sie kommen zu einem Haus, wobei auch der Stall mit der Krippe, da wissen wir genau, wo das war, in Bethlehem. Nämlich da, wo heute die Geburtskirche ist, da war wirklich die Geburt, und zwar aus dem Grund. In Bethlehem gab es viele Höhlen, die von Hirten benutzt wurden, als Stelle. Aber es war üblich in Bethlehem, dass man vor diese Stelle noch so ein Haus direkt anbaute. So wurde also die natürliche Höhlung im Felsen wurde ausgenutzt für den Hausbau. Also es war eine Kombination von Höhle und Haus. Das war so üblich. Und es ist so, im Jahr 135 nach Christus, als Hadrian den zweiten jüdischen Aufstand niederschlug, da hat er die Juden allgemein so brüskieren und ärgern wollen, wie es nur geht. Und darum hat er in Jerusalem, da wo der Tempel war, hat einen Jupitertempel hingesetzt. Und da in Bethesda, wo man Heilung erfuhr, Johannes 5, hat er einen Esculap-Tempel hingesetzt. Das ist der Gott der Medizin bei den Griechen und Römern. Dann bei Golgatha hat er, wie es scheint, einen Venustempel hingebaut. Und in Bethlehem, da wo die Leute allgemein wussten, dass die Geburt Jesu stattgefunden hatte, da hat er einen Adonis-Tempel hingebaut. Und darum blieb die Kenntnis der Orte über diese Götzentempel blieb für die weiteren Jahrhunderte erhalten. Und als dann im 4. Jahrhundert die Kaisermutter Helena, Mutter von Konstantin, nach Bethlehem kam und die Geburtskirche bauen ließ, ließ sie da bauen, wo eben dieser Adonis-Tempel den Ort markiert hatte, bis in die Zeit. Und klar, diese Kirche wurde dann später nochmals ganz neu gebaut durch Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert und die steht noch heute dort. Darum ist also aus der frühesten christlichen Zeit, der Zeit der Judenchristen, ist die Kenntnis des Ortes erhalten geblieben bis heute. Aber eben, was richtig gesagt wurde, in Matthäus 2, da wo die Magier nach Bethlehem kommen, da wird einfach gesagt, Vers 10 und 11, ja. Matthäus 2, Vers 10 und 11, wer liest?
Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seine Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe.
Jawohl. Und dann kehren sie wieder zurück nach Persien, in ihr Land. Also wird einfach gesagt, das Haus. Es wird gar nicht mehr weiter erzählt, was das für ein Haus war. Nun, es ist klar, dass es also später war als das Ereignis der Geburt von Lukas 2. Und zwar aus dem Grund kann man das sagen, Lukas 2 berichtet dann, wie nach der Geburt gingen Maria und Josef mit dem Kind nach Jerusalem. Und Maria brachte das Reinigungsopfer dar, nach der Entbindung. Sie musste sich reinigen, gemäß 3. Mose 12. Und das geschah bei einem Knaben einen Monat nach der Geburt. Aber da waren sie so arm, dass sie das Armenopfer bringen durfte. Sie opferte dann Tauben. Das wurde erlaubt bei Leuten, die ganz arm waren, die nicht den Preis für ein Schaf aufbringen konnten. Und so waren sie also immer noch arm. Mit anderen Worten, das Gold aus dem Iran hatten sie noch nicht bekommen. Also das ist schon klar, ein Monat liegt auf jeden Fall dazwischen. Und darum, also eben das mit dem Stall, Das heißt nicht, dass sie ihn im Stall gefunden haben, aber in diesem Haus in Bethlehem.
Ein Kindermord deutet ja auch nicht drauf hin. Genau.
Eine längere Zeitspanne ist genau, denn Herodes will wissen, wie lange ist das seither, und darum beschließt er, dass Kinder bis 2 Jahren ausgerottet werden sollten.
Wie alle Jungen, also er beschränkt sich nicht auf alle Kinder, sondern definiert alle Jungen.
Ja, ja. So wie in Ägypten, ja, da wurden auch nur die Jungs ermordet. Ja, noch etwas?
Und immerhin,
bis dahin?
Es spricht auch einiges dafür, dass in der Zwischenzeit die gekommen waren, und irgendwoher musste Josef ja das Geld haben, die Reise nach Ägypten zu bezahlen. Wenn man es mal so übersetzt.
Ja, also das kam ihnen wieder zugute, ganz genau. Ja, aber es ist doch schon erstaunlich, eben wie der Shiloh kommt und die meisten im eigenen Volk, im eigenen Stamm, sind die schlafen geistlich und die Völker werden ihm gehorchen und da kommen sie schon aus Persien. Und es ist doch schön, dass es eben gerade aus Persien ist, ein Land, das heute führend ist im Judenhass. Es ist Persien, das offen sagt, wir wollen die Juden ausrotten, vernichten. Es gibt viele andere Nationen, die das auch möchten, aber die sagen das im Moment nicht mehr öffentlich. Ja? Und dieses Land hat eine ganz interessante Geschichte zurück bis in biblische Zeiten, denn es war dieses Land, das die Juden aus der Gefangenschaft in Babylon befreit hat. Es waren die Perser, die die Juden zurückkehren ließen und Jerusalem und der Tempel durfte wieder gebaut werden. Der Tempel, in den dann später der Herr Jesus hingekommen ist. Und aus Persien ist dieses Wissen erhalten geblieben, der Stern aus Jakob, das Zepter aus Israel. Und die sind gleich in der Folge der Geburt sind die gekommen, um dem König die Ehre zu geben, die er würdig ist. Ja, dann machen wir hier Schluss für heute und fahren dann weiter mit den messianischen Prophezeiungen in 5. Mose.